Pure Play. Legal Insights für Startups und E-Commerce.
Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst.
Entwicklung geht nicht immer nur aufwärts, sondern es kann auch anders kommen.
Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, wieder mit Martin Schmidhuber.
Hallo Martin, ich grüße dich, guten Morgen.
Und mir Martin Bührmann. Lieber Martin, in einer anderen Folge haben wir bereits über Davida und Franka gesprochen, die unter der Marke DNF Funktions- und Sportkleidung vertreiben, die vor allem einen funktionalen Mehrwert bietet, also schweißfreie T-Shirts oder Kompressionsleggings mit Taschen für Schlüssel und Handys.
Ich erinnere mich, da haben wir schon mal über Markenanmeldungen nachgedacht.
Ganz genau, da bist du ja tief drin im Thema. Franka hat jetzt angerufen und war recht aufgeregt, denn sie hat gesagt, sie hat sich fast an ihrem Kaffee verschluckt, als sie morgens auf Zalando Kompressionskniestrümpfe, also genau die gleichen Produkte, die die anbieten, zum Laufen angeboten bekam, die mit der Marke D&F, schreibt sich D-E-E, Handelsund und dann EFF, also eigentlich ganz ähnlich wie ihre Marke, nur dass jeweils noch zwei E's dabei sind. Und diese werden da von einer Firma Run Champions vertrieben. Also eine Riesensauerei, da hat jemand sozusagen einfach deren Marke genommen, hat zwei E's jeweils dazu gemacht und vertreibt das jetzt unter dieser Marke. Das passt ihr natürlich nicht und sie fragt, was man tun kann. Und deswegen frage ich dich als Markenrechtler, wie sieht die Sache aus? Kann man das verbieten? Haben wir da eine Chance?
Also, du hast schon eins ganz wichtig gesagt. Kann man das verbieten? Und das sind natürlich die Fälle, mit denen wir Markenrechtler tagtäglich zu tun haben. Und da haben wir natürlich auch Verständnis, dass die Markeninhaber aufgebracht sind, wenn sie sowas entdecken müssen. Und du hast gefragt, was man machen soll. Also relativ einfach. Zunächst mal spricht man eine Abmahnung aus wegen Markenverletzung. Und wenn das nicht fruchtet, dann muss man die Ansprüche am Ende gerichtlich geltend machen. Und eine Sache, die jetzt gerade für unsere Pure Player und die Mädels und Jungs, die da draußen unterwegs sind, im ganzen E-Commerce-Bereich immer wichtiger wird. Man sollte natürlich auch den Plattformbetreiber, also hier Zalando, zumindest mal auf den Fall aufmerksam machen.
Ja, das ist sicher richtig. Aber wie ich die beiden kenne, möchten die nur vorgehen, wenn auch gute Chancen bestehen, dass sie gewinnen. Ist in dem Fall was dran? Schließlich sind die Marken ja nicht gleich, sondern nur ähnlich. Es macht ja wahrscheinlich keinen Sinn, da groß Abmahnungen zu schreiben, wenn inhaltlich das eigentlich nicht begründet ist.
Das ist richtig. Also sagen wir mal so, also eine rechtswidrige Abmahnung, die löst sogar Schadensersatzansprüche auf der anderen Seite aus. Ne? Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann lass uns das mal kurz angucken. Ich meine, du hast ja, sagen wir mal intuitiv, und wir machen das Ganze ja jetzt auch zusammen, du Gesellschaftsrecht, ich Markenrecht, hin und zurück. Du hast das ja schon so gut erfasst. Schlussendlich müssen wir natürlich gucken, wie ist das mit der Ähnlichkeit der Waren, die hier eine Rolle spielen, und mit der Ähnlichkeit der Zeichen. Und bei den Waren hast du gesagt, das ist ja das Identische, das ist genau das Gleiche.
Vom Prinzip ähnliche Produkte, die anbieten.
Gleiche also, Zielgruppe ja. Auch. Und jetzt muss man sich nur noch die Frage stellen, wie ähnlich sind denn die Zeichen und kann man, Achtung, und das ist das Entscheidende, kann man diese beiden Marken miteinander verwechseln? Und wenn ich jetzt hier, du hast mir das ja geschildert, dass schlicht und ergreifend einfach die Länge gezogen wird, dieses D und F.
Das eine hat halt 7 Buchstaben, das andere plus 3.
Absolut, also das ist natürlich auch immer das Argument, was man sich anhören muss. Und man muss jetzt halt eben auf verschiedenen Ebenen die Zeichen miteinander vergleichen. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass die phonetische Ähnlichkeit ein ganz zentraler Punkt ist. Ne? Weil ich meine, Marken werden ja nicht nur in Schriftform ausgetauscht, sondern man kann ja auch was telefonisch bestellen. Man kann sagen, ich hätte jetzt gern mal ein D&F. Und das kann natürlich D und F oder D, F sein, wie auch immer. Aber wenn die Dinge mal gleich ausgesprochen werden können, dann ist man natürlich schon arg nah dran und nah an der Verwechslungsgefahr.
Ich denke, bei der Aussprache sind wir näher dran als beim Geschriebenen, weil geschrieben sieht es schon ein wenig anders aus, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, wenn das so ist und wir dann ein Argument haben mit der Phonetik, was machen wir dann?
Also wir können, sagen wir mal, einen ganzen Strauß von Ansprüchen geltend machen.
Zum Beispiel?
Also du hast es schon gesagt, die wollen das verbieten.
Ja klar.
Also
ja.
Unterlassungsanspruch ist der wichtigste Anspruch. Der Markeninhaber hat erstmal Interesse daran, dass die markenverletzende Handlung, also das Vertreiben dieser markenverletzenden Waren unterbleibt und dass die über Zalando und auch über alle anderen Handelskanäle nicht weiter vertrieben werden. Und jetzt hört man dann immer, oder vielleicht hat man das selber auch schon mal bekommen, man hängt seiner Abmahnung, wo man, sagen wir mal, die Unterlassung verlangt, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung an. Warum strafbewehrt? Das ist eigentlich eine juristische Konstruktion, aber man sagt, naja, nur wenn sich derjenige, der nachher einlenkt und sagt, okay, ich mache das nicht mehr, wenn der auch eine Vertragsstrafe verspricht für den Fall, dass er nochmal verstößt, nur dann ist das ernsthaft und nur dann hat er das Anliegen des Markeninhabers so weit erfüllt, dass der Markeninhaber gar kein Interesse mehr daran hat, das Ganze auch gerichtlich noch klären zu lassen. Weil der könnte ja sagen, na gut, du sagst hier, das mache ich nicht mehr und übermorgen ist es wieder drin, ne? Und dann hole ich mir doch lieber mal einen gerichtlichen Titel. Ja? Ich meine, den kann ich dann zumindest vollstrecken und dann habe ich nicht nur irgendwie so eine hohle Floskel. Also das ist der eine Punkt.
Also das heißt, ich sage, du machst es nicht mehr und du versprichst mir eine Strafe noch zusätzlich, um es sozusagen ein bisschen fester zu machen oder das die Zusage belastbarer zu machen.
So ist es. Also das muss der machen, wenn der den Gerichtsprozess abwenden will. So, und das Zweite neben dem Unterlassungsanspruch ist ein Schadensersatz, den die Mandanten auch häufig gerne geltend machen wollen.
Das ist natürlich nicht einfach so zu berechnen hier in so einem Fall. Wir wissen ja nicht genau, wie viel die verkauft haben und wir wissen auch gar nicht, ob uns dann wirklich was verloren gegangen ist dadurch.
Absolut.
Wir müssten ja eigentlich wissen, wie viel Käufer uns abhanden gekommen sind, um den Schaden richtig konkret zu berechnen.
Und das können die beiden nicht. Deswegen hat der Gesetzgeber, also das war lange, lange immer schon Rechtsprechung, euer Gesetzgeber hat das mittlerweile geregelt. Da gibt es eine Krücke, das ist die sogenannte dreifache Schadensberechnung. Also wenn du wirklich einen echten Schaden beziffern kannst, dann kannst du den geltend machen. Dann hast du die Möglichkeit, dass du den Gewinn herausverlangst, den die bösen Verletzer erzielt haben. Aber da kann man sich natürlich vorstellen, dass die Verletzer sich auch ganz schnell mal arm rechnen. Ja, vor allem einer, der so mit, ne, dann erzählen die, was das alles gekostet hat, diese Kompressionskniestrümpfe zu entwickeln. Und im Grunde genommen haben wir nur Verluste gemacht. Also mit dem Verletzergewinn wirst du als Markeninhaber im Regelfall auch nicht glücklich. Und deswegen gibt es eine, und das ist die gängige Schadensberechnungsmethode, das ist die sogenannte Lizenzanalogie. Das heißt also, du bekommst auf den Umsatz, den der Verletzer erzielt, eine anteilige Lizenzgebühr, ja, also so übliche Lizenzsätze, irgendwas zwischen 1% und 5%. Und man tut also quasi so, als hätte der vorher gefragt und hätte gesagt, ey Mensch, Davida Franka, kann ich mal eure Marke einlizenzieren? Und dann hätte man einen vergleichbaren Lizenzvertrag abgeschlossen.
Ja, das macht sicher Sinn, weil die gibt's noch nicht so lange, dann wird da auch noch nicht so viel Gewinn gemacht worden sein, aber Umsatz halt schon, weil die müssen ja erstmal die ganzen Anlaufkosten dann wieder reinspielen. Ja, das finde ich gut mit dieser Lizenzanalogie, aber wo kriegen wir die Informationen, wie viel Umsatz die gemacht haben? Genau. Das werden die uns ja wahrscheinlich nicht freiwillig mitteilen und nachlesen kann man es auch nicht, irgendwie im Bundesanzeiger oder so.
So sieht's aus und auch das hat der Gesetzgeber natürlich auf dem Streifen gehabt und deswegen spendiert der Gesetzgeber dem Markeninhaber einen Auskunftsanspruch und der Auskunftsanspruch geht recht weit, nicht? Also ich kann tatsächlich Auskunft darüber verlangen, wie viele von diesen markenverletzenden Teilen verkauft worden sind, zu welchem Preis. Man kann auch, das ist auch übrigens ganz wichtig, ja, man hat auch Auskunft zu erteilen über die Lieferanten dieser Kniestrümpfe, wer hat das hergestellt? Also hier ist es jetzt ein Hersteller, ja, der auch tatsächlich über Zalando verkauft, aber das können ja auch Händler sein. Und da willst du natürlich irgendwo als Markeninhaber gucken, dass du die Quelle auslöschst. Und dementsprechend ist dieser Auskunftsanspruch ganz wichtig.
Okay, das heißt also, ich kann Unterlassung verlangen mit dieser Strafbewährung und ich würde dann entsprechend Auskunft zu Umsatz und Gewinn und die Details dann mir da erbitten. Die Frage ist, ob das wirklich funktioniert. Wenn du da ein Anwaltsschreiben machst, dann haben die natürlich Angst, aber vielleicht schmeißen die es auch einfach nur in den Müll. Was machen wir, wenn die einfach sagen, komm, Anwalt ist mir egal, ich mach weiter?
Also du hast völlig recht. Manche haben Angst, viele haben keine Angst und viele schmeißen es direkt in den Müll. Viele machen es gar nicht erst auf. Das kommt auch vor. Und dann muss man halt eben gucken, dass man sich staatlicher Hilfe bedient. Und das sind in unserem Fall, im Rechtsstaat sind das die Gerichte. Und du hast ja gesagt, dass Franka das so richtig gar nicht haben will und dass sie dann auch relativ schnell die Sache geklärt haben will. Und für den Fall gibt es ein gerichtliches Verfahren, was man geltend machen kann, ein Eilverfahren. Das hat man bestimmt auch schon mal gehört. Das ist die sogenannte einstweilige Verfügung, die man beantragen kann. Und bei der einstweiligen Verfügung ist ganz wichtig, dadurch, dass das ein Eilrechtsverfahren ist, muss man als Antragsteller, also hier Davida und Franka, müssen nachweisen, dass ihnen der Fall dringlich ist. Und damit man da nicht so viel rumeiern und diskutieren muss und sich streiten muss, sind die Gerichte mittlerweile in Deutschland einheitlich der Auffassung, dass wenn ich länger als einen Monat warte, bis ich die einstweilige Verfügung beantrage, dann ist es nicht mehr dringlich. Und dann ist zumindest mal dieses Eilverfahren, mit dem man relativ schnell einen gerichtlichen Titel bekommt, ist dann erstmal Essig. Und das Bundesverfassungsgericht hat, sagen wir mal, da die Daumenschrauben für die Markeninhaber oder die Schutzrechtsinhaber auch noch mal ein bisschen angezogen, weil das muss man auch wissen, so eine einstweilige Verfügung, die kann auch erlassen werden, ohne dass die Spitzbuben gehört werden. Das heißt, da gibt es einfach auf einmal zack eine einstweilige Verfügung im Raum, die wird zugestellt und die ist dann zu befolgen. Und sagen wir mal so, weil es da vielleicht in der Vergangenheit mal Unregelmäßigkeiten gegeben hat, hat das Verfassungsgericht das ein bisschen glatt gezogen und unter dem Gesichtspunkt der Waffengleichheit gesagt, naja gut, aber wenn ich so eine einstweilige Verfügung beantrage, dann muss die genauso aussehen, also das, was ich verlange. Ja. Die konkrete Form der Unterlassung muss so aussehen, wie in der Abmahnung beschrieben. Also von daher ist es so, dass ich schauen muss, dass ich an der Stelle in der Abmahnung schon ganz genau und sorgfältig formuliere, was ich denn wirklich unterlassen
muss. Also ich muss eine klug formulierte Abmahnung haben und einen klug formulierten Antrag. Und wenn ich zu langsam bin, also wenn der Monat schon rum ist, komme ich ins Hauptsacheverfahren und dann bin ich ganz normal in der Zivilgerichtsbarkeit und dann geht das seinen gerichtlichen Gang und dann kann man von der Verfahrensdauer, weiß ich, von einem Jahr oder zwei ausgehen, wie man sowas normalerweise braucht.
Boah, würde ich gar nicht mal sagen. Also wir haben tatsächlich Spezialgerichte oder Spezialkammern in Deutschland, die Fälle jeden Tag haben. Und da geht das auch durchaus mal schneller. Man kann so in einem halben Jahr, kriegt man eine mündliche Verhandlung und kriegt dann auch relativ schnell ein Urteil. Und man muss vor allem wissen, also dieses einstweilige Verfügungsverfahren, damit bekomme ich nur den Unterlassungstitel, dass der andere das sein lassen muss. Und ich kriege in Fällen von einer klaren Markenverletzung auch einen Auskunftsanspruch in diesem Schnellverfahren durchgesetzt. Aber Schadensersatz oder Vernichtung der Ware, ja, das gehört ins Hauptsacheverfahren. Da sagt man, das muss das Gericht ordentlich prüfen, da muss ich den Gegner anhören. Und das heißt also, diese Ansprüche, die sind sowieso nachgelagert.
Okay, das heißt, in der einstweiligen Verfügung, wenn ich es richtig mache, schnell genug, kriege ich Unterlassung und die anderen Dinge, Schadensersatz, Vernichtung. Und Auskunft gibt es dann in der Hauptsache. Und da sind die Gerichte, sagst du, relativ schnell, weil wir sonst haben ja viele Gerichtsverfahren im Zivilgericht. Da reden wir schon in aller Regel, bis wir ein Urteil haben, 1 bis 2 Jahre in der ersten Instanz. Und das geht in euren Spezialgerichten etwas schneller.
Das ist echt eine gute Nachricht. Das ist wirklich schön. Und das kann man dem Mandanten auch versprechen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass in diesem ganzen Bereich des IP natürlich unheimlich viele einstweilige Verfügungen erlassen werden. Ja, also weil es da immer um diese schnelle Verbietungsmöglichkeit geht. Und wenn ein Gericht schon schnell eine einstweilige Verfügung erlässt, dann kann es auch schnell den markenverletzenden Tatbestand auch in einem Hauptsacheverfahren prüfen.
Ja, das Ganze ist natürlich etwas, was auch Geld kostet. Nicht? Auch du schickst eine Rechnung für deine Tätigkeit dort. In aller Regel müssen dann Davida und Franka die tragen. Oder kriegen Sie möglicherweise was wieder von den Gegnern, wenn Sie Recht bekommen?
Genau, also das ist tatsächlich so, dass sogar als Schadensersatz man diese Abmahnkosten ersetzt verlangen kann und auch die Gerichtskosten im Falle eines erfolgreichen Gerichtsverfahrens, wenn wir das für Davida und Franka gewinnen. Und das Lustige ist, der Bundesgerichtshof, der begründet das so, der sagt, naja, der Spitzbube, der soll doch froh sein, dass er abgemahnt worden ist, weil sonst hätte er ja noch länger verletzt und dementsprechend muss er die Anwaltskosten tragen. Also ja, man kann die ersetzt verlangen.
Das würden wir dann auch machen, weil wir finden das echt nicht fair mit diesen Kompressionskniestrümpfen. Das ist eine Sauerei, was die da gemacht haben. Ich glaube, gegenüber Zalando wären die beiden ein bisschen vorsichtiger, einfach weil sie selber da auch Produkte über die Plattform vertreiben. Und wenn man da dann eine Bombe reinwirft, ist das vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, dann fliegen nachher beide raus. Dass die dann sagen, ja, wenn zwei sich streiten, dann sperren wir einfach mal beide. Das wollen wir da nicht.
Genau, also das ist tatsächlich so, da sind die Markeninhaber häufig vorsichtig. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Plattform selber auch erstmal gar nicht haftet, weil die nicht die Markenverletzung alle prüfen muss. Erst wenn die wirklich wissen, dass das eine Markenverletzung ist, steht überhaupt die Haftung des Plattformbetreibers im Raum. Und deswegen wird man die im Prinzip eigentlich nicht bitten, die Produkte von diesen Run Champions da aus dem Shop zu nehmen. Das sogenannte Notice-Takedown-Verfahren. Also man macht jemanden darauf aufmerksam und dann wird das rausgenommen. Und das nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil es immer wichtiger wird, dass gerade von Amazon, von Zalando, von den ganzen Plattformen die Sachen runterkommen. Man hat es da jetzt nicht mit jemandem zu tun, der einem lange zuhört. Ja? Also da muss man schon relativ klar sein Anliegen vorbringen und das muss auch irgendwie belegt sein. Und man tut sich natürlich viel, viel leichter, ne? Wenn man eine eingetragene Marke hat, wenn man ein eingetragenes Design hat, alles Themen, die wir schon abgeklappert haben. Da wird die Urkunde eingescannt, dahin geschickt. Dann hat man was, auf das man sich berufen kann. Also an der Stelle nochmal nachhaltig der Appell, die wichtigen Marken anmelden.
Und die haben dann da Leute, die das beurteilen können.
Oder Chatbots, je nachdem.
Ja, aber dann denke ich, sind wir hier viel weiter, dann wissen wir, was wir denen sagen können, nämlich, dass wir hier eine einstweilige Verfügung beantragen auf Unterlassung und dann eben Auskunft auch dann im Hauptsacheverfahren und Schadensersatz dort verlangen und dann auch hoffentlich zumindest einen Teil der Kosten dann auch wiederbekommen, denn da kriegst du ja die gesetzlichen Gebühren dann ersetzt. Ja, Martin, das war spannend und haben viel dazugelernt. Vielen Dank und bis nächstes Mal.
Also, ich schnapp mir das Diktiergerät, diktiere die Abmahnung und wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal.
So machen wir's, ja. Tschüss.